Deine Stellenausschreibung könnte ein Upgrade vertragen? Dann hol dir jetzt den We Like You Stellenprofil-Check komplett kostenlos. Wir prüfen deine Jobanzeige und die gesamte Bewerberreise auf Herz und Nieren. Mehr qualifizierte Bewerbungen, eine stärkere Arbeitgebermarke und eine bessere Candidate Experience warten auf dich. Klick auf den Link in den Shownotes oder schreibe mich direkt auf LinkedIn an und sichere dir deine kostenlose Analyse inklusive Feedbackgespräch. Ja klar, mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Kimberly Breuer begrüßen. Als Psychologin und Coach ist Kim überzeugt, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sein eigenes Leben proaktiv zu gestalten. Während ihrer Arbeit als Coach wurde ihr immer klarer, dass die Nachfrage nach psychologischer Unterstützung stetig zunimmt und das Stigma rund um mentale Gesundheit dennoch hartnäckig bestehen bleibt. Gemeinsam mit ihren Mitgründern Maximilian Heberger und Josu Garcia de Albizu entschied sie sich, Like-Minded zu gründen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu psychologischer Unterstützung zu ermöglichen und somit den Status quo bezüglich mentaler Gesundheit nachhaltig zu verändern. Dafür setzt sich Kim auch persönlich in Presse, auf Veranstaltungen und vor allem auch auf LinkedIn kontinuierlich ein. Hier spricht sie auch über die Herausforderung als Female Founder, dem Balanceakt zwischen der Hustle Culture unter Gründern und Erwartungen an sie als Mental Health Ambassador sowie den kleinen und großen Hürden im Arbeitsalltag. Eine weitere Episode im Ja klar Podcast, auch heute wieder aus dem echt warmen Mannheim-Seckenheim. So, hier unterm Dach im Tonstudio staut sich gerade die Wärme. Ich will mich aber nicht ansatzweise darüber beschweren, denn ich habe auch heute wieder einen ganz, ganz tollen und spannenden Gast bei mir, die Kim Breuer von Like-Minded. Hi Kim, wo erwische ich dich denn heute?
Hallo Stefan, freut mich heute dabei zu sein. Mich erwischst du tatsächlich auf dem gar nicht ganz so warmen Formentera. Es wird zwar noch warm, aber ich glaube tatsächlich, hier ist gerade eine kühle Brise im Vergleich zu Deutschland.
Die meisten können, also die Menschen, die den Podcast jetzt von uns hören, die können das natürlich nicht sehen, aber viele wissen auch, dass ich meine Podcasts im Riverside aufnehme und wir auch eine Videospur mit dabei haben. Also den Hintergrund, den du dort hast, der macht schon ein bisschen neidisch. Das muss ich tatsächlich anerkennen.
Tut mir leid, wirklich. Aber Hauptsache, wir schaffen die Folge heute.
Ja, die Folge schaffen wir. Die Episode wird großartig. Wir haben es im Vorgespräch eingangs auch schon kurz erwähnt, dass im Ja-Klar-Podcast mit HR und Führungsthemen das ganze große Thema Mental Health natürlich seinen Platz finden sollte. Also wirklich aus dem tiefsten Innern meines Herzens definitiv. Und wir hatten dazu auch schon andere spannende Gäste zu Gast. Ich möchte aber zu Beginn, und das wissen vielleicht viele in der Community einfach gar nicht, und das sollten wir auch hochhängen. Ihr habt letzte Woche mit eurem Thema einen Startup Award gewonnen und seid vom BPM ausgezeichnet worden. Was hat das, also Glückwunsch erstmal dazu, ne? Also Ehre, wem Danke. Ehre gebührt. Was hat das für euch für einen Stellenwert und ist das bislang der einzige Award, den ihr habt oder seid ihr woanders auch schon ausgezeichnet worden?
Ja, erstmal danke. Und es ist tatsächlich der zweite Award, aber quasi unsere ersten Awards, die wir überhaupt gewonnen haben, haben wir dieses Jahr gewonnen. Und wir sind schon im vierten Jahr der Unternehmensgründung. Das heißt, man muss auch ganz klar dazu sagen, für uns ist das gar nicht, also ist das Neuland, jetzt überhaupt Awards zu gewinnen. Und dieser HR Startup Award speziell hat für uns eine sehr große Bedeutung, weil der einfach in der HR-Welt sehr, sehr bekannt ist und dementsprechend schon noch eine hohe Auszeichnung hat. Man wird zunächst von einer Jury ausgewählt, die mitunter auch sehr kritisch ist. Und dann auf der Bühne haben wir quasi gegen zwei andere Finalisten gepitcht und wurden dann vom Publikum zum Sieger gewählt. Und das war erstens auch sehr aufregend. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch immer noch aufgeregt, wenn ich solche Pitches mache. Aber zum anderen gibt uns das jetzt einfach die nötige Visibilität, die wir immer noch brauchen. Ja, auch wenn mentale Gesundheit ein Trendthema ist, heißt es noch lange nicht, dass wir an dem Punkt angekommen sind, an dem dieses Thema in allen Unternehmen schon Einzug gefunden hat. Und dementsprechend hilft uns jegliche Visibilität und damit ja auch Glaubwürdigkeit, die unsere Brand erhält.
Absolut, kann ich zu 100% unterstreichen. Was war am Ende die Begründung? Also ich war leider letzte Woche nicht mit dabei beim BPM. Ich habe es aus Zeitgründen da nicht nach Berlin geschafft. Was war denn am Ende? Und ihr habt euch auch wirklich gegen namhafte Startups, die man aus der Branche, wenn man Insider ist, so wie ich dann auch durchaus kennt, durchgesetzt am Ende des Tages. Und ein Publikums-Award hat ja auch nochmal einen anderen Stellenwert, als wenn das nur eine Jury irgendwie entscheidet, ne? Was war die Begründung der Jury und des Publikums, euch als Mental Health Startup zu nehmen?
Also die Begründung der Jury kenne ich gar nicht ganz bis ins Detail, weil die wird uns nicht mitgeteilt. Aber das, wonach sie natürlich auswählen, ist zum einen Innovationskraft und zum anderen aber auch, ich sage jetzt mal, Größe des Problems und auch der Need, der da mehr oder weniger hintersteht. Und mentale Gesundheit ist, wie wir alle wissen, einfach mittlerweile ein enorm großes Thema geworden. Es ist einer der Hauptgründe für Krankschreibungen, wenn nicht in meinen Augen sogar statistisch gesehen der erste oder der Hauptgrund, denn viele Krankschreibungen, von wissen wir gar nicht, ob das nicht im Zweifel auch auf mentale Gesundheit zurückzuführen ist, weil da einfach eine große Dunkelziffer besteht. Und wir ja die große Limitation im Gesundheitssystem haben, dass man einfach keinen Zugang bekommt, ne? Also nur jeder Fünfte, der nach professioneller Hilfe sucht, erhält überhaupt Hilfe. Und das ist halt höchst dramatisch, weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich bin ja auch vom Hintergrund her selbst Psychologin und habe damals auch mit Klienten gearbeitet, dass sich jemand im Burnout oder vielleicht auch in einer depressiven Phase befindet, dann kann diese Person nicht einfach 6 Monate warten, bis sie überhaupt Hilfe findet. Und das ist gerade ein extrem großer Missstand. Und vor diesem Hintergrund, ja, haben wir wahrscheinlich diesen Preis gewonnen, weil einfach ein sehr, sehr großer Bedarf im Markt besteht. Und ein zweites Thema, über das ich auch in meinem Pitch gesprochen habe. Wir haben nicht nur die Krise der psychischen Belastung auf der einen Seite, die sich ja eigentlich schon in der Pandemie, in der Corona-Pandemie abgezeichnet hat, sondern jetzt kommt auch noch die Wirtschaftskrise hinzu. Das heißt, in den meisten Unternehmen befinden wir uns jetzt in einer Dilemmasituation von sowieso schon extrem belasteten Menschen, von denen jetzt noch mehr erwartet wird. Der Druck wird noch höher gefahren, die Budgets gleichzeitig aber gecuttet und ne, die Kosten reduziert. Und das läuft jetzt gerade so gegeneinander zusammen, sodass man sich wirklich fragt, wie lange hält das dieses System noch aus? Ja? Wie können wir das schaffen, dieses System irgendwie nachhaltig und gesund in die Zukunft zu tragen? Weil da gerade zwei Krisen aufeinander prallen und noch keiner so richtig die Lösung dafür hat.
Doch, ihr habt die Lösung. Also ein Stück weit.
Ein Stück weit, genau. Wir können ein Stück weit dazu beitragen, ja.
Was ist denn genau die Lösung? Also was macht ihr da auch anders als andere? Also ich kenne eure Lösung jetzt ein Stück weit, weil ich im Rahmen meiner Tätigkeiten auch als Head of HR mich durchaus mit solchen Themen dann schon beschäftigt habe. Ich aber auch immer gemerkt habe, wenn es dann in die Entscheidungsphase geht, also wenn das C-Level, der CEO auf einmal Geld dafür ausgeben musste, da habe ich dann auch gemerkt, ui, das Thema scheint im C-Level tatsächlich interessanterweise, also interessant in diesem Fall negativ, noch nicht wirklich angekommen zu sein, ne? Also ist das etwas, was ihr auch beobachtet oder geht das Thema jetzt gerade durch die Decke?
Nee, das ist genau das, was wir auch beobachten und meine Meinung dazu, warum das so ist, ist ganz simpel die, dass mentale Gesundheit oder wenn auch, ich sag jetzt mal, C-Level hört, eine Lösung für mentale Gesundheit, das Thema gar nicht richtig verstanden wird. Ich glaube, viele missverstehen dieses Thema und glauben, mentale Gesundheit oder Lösung für mentale Gesundheit bedeutet jetzt, ich sag jetzt mal, dass meine Mitarbeitenden einfach nur Unterstützung vom Psychologen bekommen, sich darüber aufregen können, dass sie gestresst auf der Arbeit sind und wollen noch mehr Work-Life-Balance. Ja, ich spreche jetzt mal ganz plakativ und böse, ja, aus der C-Level-Sicht. Und missverstehen, dass das, dass die Menschen letztlich bekommen, einfach ein Werkzeugkasten an Tools ist, um das eigene Leben, den wahrgenommenen Stress besser zu managen. Und sich selbst besser zu managen, führt letztlich zu mehr Performance, zu mehr Resilienz und zu mehr Produktivität. Und das wird meiner Meinung nach von vielen C-Levels da draußen noch komplett missverstanden. Die hören nur, psychologische Unterstützung, also noch mehr Work-Life-Balance? Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Und schlagen nicht die Brücke zu echter Performance und Resilienz, ja, und die unserer Meinung nach dann geschaffen werden kann, wenn wir überhaupt erstmal lernen, was sind denn die Werkzeuge und Tools, die ich persönlich brauche, um mich gut aufzustellen. Und das ehrlicherweise hat unsere Gesellschaft verschlafen in den letzten 30 bis 70 Jahren. Wir haben uns einfach nie damit auseinandergesetzt, unseren Mental Muscle wirklich zu trainieren und wirklich an unserer Resilienz zu arbeiten. Wir haben uns viel damit auseinandergesetzt, wie können wir uns physisch gut aufstellen, wie machen wir noch mehr Sport, was müssen wir essen. Aber wir haben uns nie gefragt, was sind denn eigentlich mentale Skills, die ich entwickeln muss, um mit meinem Umfeld und dem Stress, den ich wahrnehme, besser umgehen zu können. Und dabei unterstützen wir.
Und das ist nicht nur unter uns gesprochen, natürlich etwas unglaublich Individuelles, ne? Also mein mentaler
100%.
Muskel ist natürlich komplett anders oder wird anders getriggert als zum Beispiel dein mentaler Muskel oder der von unseren
Genau.
Partnern oder auch im Freundeskreis oder generell auch in der Abteilung. Und ich glaube, das macht es auch und das ist meine Erfahrung, wenn ich meine, als HR stehst du ja irgendwie leider immer zwischen den Stühlen, ne? Du hast auf der einen Seite die Aufgabe, hey, wir wollen hier eine Unternehmenskultur schaffen, wo die Leute auch wirklich gerne lange bleiben. Dann gehört das Thema Mental Health natürlich auch mit dazu. Ein Obstkorb hat noch nie geholfen, da einfach nur ein paar Bananen hinzustellen, um dann zu hoffen, den Leuten geht es irgendwie besser, ne? Ich bleibe da mal auch sehr provokativ, so wie du das gerade gemacht hast. Es passt wunderbar in dieses Format. Dann gehst du auf die Suche, recherchierst und merkst, hey, da ist ein Markt dafür. Das ist ja schon mal ziemlich cool, ne? Also da ist ein Markt, da gibt es unterschiedliche Startups, da gibt es unterschiedliche Firmen, die unterschiedliche Themen anbieten. Dann driftest du in diese Thematik detaillierter rein, hast aber dann schon mal den Fehler gemacht, dass du dir vorher vom C-Level gar keinen Auftrag dafür abgeholt hast, ne? Und dann rennst du irgendwann zum C-Level hin, habe ich auch gemacht, und hast dann gesagt, ich habe die Lösung für unser Problem. Stefan, wir haben das Problem noch gar nicht so richtig verstanden. Was ist denn das Problem? Und dann gehst du nochmal wieder eine Schleife zurück. Und das ist halt so komplex und so individuell, dass es, glaube ich, ein erster richtiger und wichtiger Schritt ist, Bewusstsein dafür zu schaffen, ne? Und Bewusstsein schafft man
100%,
natürlich
ja.
auch über Zahlen, die du ja gerade auch schon geliefert hast, ne? Und ich glaube, dass das auch im Jahr 2024 leider erst die Spitze des Eisbergs ist und, so wie du auch schon gesagt hast, vermutlich die Dunkelziffer derjenigen, die ein, ich sag jetzt mal ganz pauschal, mentales Thema haben, wahrscheinlich noch enorm viel höher ist. Und wenn wir
100
da nicht mit
Prozent.
starten, dann wird uns das, also es wird der Tag X kommen, wo uns das gegebenenfalls völligst als Gesellschaft um die Ohren fliegt, ne? Und dann ist es nicht mehr zu kitten, dann ist das Kind quasi in den Brunnen gefallen.
Ja. Jetzt hast du gerade so viele Punkte gesagt, bei denen ich gerade dachte, oh, da hake ich ein, da hake ich ein, da hake ich ein. Aber vielleicht auch einfach ganz kurz zu diesem Punkt, Menschen, die mentale Themen haben, da würde ich ganz klar sagen, wir alle haben sie am Ende des Tages. Und das, was, glaube ich, viele noch gar nicht erkannt haben, wir können natürlich zum einen strukturell versuchen, in unserer Arbeitswelt was zu verändern. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, den wir nicht vernachlässigen sollten. Für mich sind aber diese strukturellen Veränderungen fast immer eher, ich sag mal, Symptombekämpfung oder wie so Rahmenbedingungen, die wir versuchen zu schaffen. Ja? Die können aber meiner Meinung nach nur 20% zur Lösung, wenn überhaupt, beitragen. Denn 80% der Lösung liegt in uns selbst. Weil wir letztlich diejenigen sind, die entscheiden, wo setzen wir Grenzen, die entscheiden, wie interpretiere ich das, was ich hier gerade erlebe. Nehme ich das als sehr stressig wahr oder nicht stressig? Woran erkenne ich, wie ich mit meinem Stress gut umgehe oder nicht umgehe? Und das ist genau der Teil, in dem die Musik liegt und der die meiste Power oder den meisten, den größten Effekt tatsächlich haben kann. Und das ist halt etwas, was die meisten halt noch nicht, glaube ich, verstanden haben. Und wo du genau sagst, dass sehr individuell ist und deswegen braucht es auch eine individuelle Lösung, die mich übrigens ganz kurz noch dahin führt, weshalb wir bei Like-Minded von Anfang an gesagt haben, wir glauben nicht daran, ab und zu mal Vorträge zur Education oder einfach nur ein Online-Click-Through-Training zu entwickeln, weil das ist einfach nicht individuell genug und es braucht auch diese menschliche Interaktion und auch mal das Coaching, weil nur da kannst du wirklich individuell tief reingehen mit jemandem anderen, der genau versucht, deine Landkarte zu verstehen. Und ich glaube daran, dass das den größten Effekt hat, wenn du diese Dinge kombinierst und sie so individuell wie möglich gestaltest.
Ist ja auch ein Trend unserer Zeit, dieses ganze Individualisieren, ne? Und wir sind in Deutschland auch eine eher individualistische als eine kollektivistische Gesellschaft. Deswegen glaube ich, ist das auch ein Thema, was bei uns in Deutschland halt auch krass ist, ne? Wenn du über die Landesgrenzen hinausgehst, ist das wahrscheinlich schon wieder ein bisschen anders, ne? Weil die Gesellschaften einfach sich auch über die Jahrzehnte hinweg auch einfach anders entwickelt haben. Ich glaube, ich bin bei dir. Über Prozentwerte lässt sich natürlich immer stark streiten und auch philosophieren, aber ich bin voll bei dir. Ohne diesen Rahmen, ne, ohne dieses Framework, würde diese individuellen Themen, glaube ich, auch durchrasseln, ne? Deswegen geht das ja, so wie du auch sagst, nur Hand in Hand. Ich bin aber voll bei dir, was die Gewichtung angeht. Wir machen das nur mit uns selber aus, ne? Und wir sind auch die Einzigen, und da glaube ich ganz fest dran, wenn wir ein Thema haben, dann können nur wir dieses Thema lösen, weil kein anderer dieses Thema so sehr versteht wie wir oder was das in dem Moment für einen Schmerz auslöst, ne? Was wir als Arbeitgebende machen können oder wo wir auch als HR-Verantwortliche ein Stück weit sensibilisieren können, ist, jedes Thema wirklich ernst zu nehmen, ne? Weil ganz viele Themen, ich bin auch voll bei dir, dass jeder einzelne von uns hat sicherlich ein mentales Thema. Dem ist es nur nicht so sehr bewusst, ne? Sonst dann sind es immer nur die ganz krassen Fälle mit Depression oder sowas, ne? Das ist ja gar nicht so oft der Fall. Es sind ja meistens irgendwie so kleinere Facetten und Stufen, die da irgendwie dazwischen sprechen. Aber dafür ein Verständnis zu entwickeln als Arbeitgebender, das ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Und ich glaube, den müssen wir in vielen Organisationen, bleiben wir mal in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ich glaube, den Weg müssen wir noch gehen, ne? So diesen Weg der ersten Schritte und des Bewusstseins schaffen. Und ich glaube, da klebt es an der einen oder anderen Stelle auch noch, wobei du sicherlich auch gute Beispiele hast, wo ihr mit eurer Lösung auch schon super gut unterstützen könnt.
Also was du gerade nochmal angesprochen hast, das Thema, wir müssen noch kleine Schritte gehen und erstmal überhaupt das Bewusstsein und das Wissen darum schaffen. Das ist auch genau das, was wir sehen. Es braucht einfach noch extrem viel Aufklärungsarbeit, ein Verständnis, was genau bedeutet das, wohin kann das führen. Und was natürlich hilft, du hast es vorhin selbst gesagt, ist, sich Zahlen anzuschauen und mal zu schauen, was ist das Problem, wie zeigt sich das in Unternehmenszahlen, beispielsweise Krankenstände, Produktivität, Employee Engagement ist ja auch ein KPI, das gerade zur Zeit in den meisten Unternehmen echt nicht besonders gut aussieht. Und das sind KPIs, die gerade auch HRler, glaube ich, sehr gut nutzen können, wo wir sie auch meistens drin unterstützen, zu sagen, lasst uns mal gemeinsam schauen, was ist eigentlich euer individuelles Problem? Und dann stricken wir die Story darum, wie dieses Problem mithilfe von unserer Lösung verbessert werden kann und machen es auch messbar am Ende des Tages, weil das ist natürlich das, was passieren muss. Und um somit jetzt auf deine andere Frage zurückzukommen, ob wir da schon Beispiele haben, was wir verbessern und beeinflussen können. Ja, haben wir. Wir haben schon zum einen erheben wir am laufenden Band Daten mit unseren aktiven Nutzern, natürlich anonymisiert. Und hier haben wir schon mehrere, also wirklich über mittlerweile 8000 Datensätze, mit denen wir jetzt zeigen konnten, dass wir signifikant Angstsymptomatik, Depressionssymptomatik und Stresssymptomatik reduzieren konnten durch die Nutzung von Like-Minded. Und wir hatten jetzt vor kurzem eine Studie mit der FU Berlin gemacht. Und da ist noch was anderes Spannendes rausgekommen, wir haben es halt mit erhoben, aber haben nicht gedacht, dass da tatsächlich ein signifikanter Effekt rauskommt. Und das war die reduzierte Kündigungsabsicht. Und zwar schon nach 3 Monaten der Nutzung von Like-Minded haben die Nutzer eine signifikant reduzierte Kündigungsabsicht gehabt. Umgedreht also eine erhöhte Mitarbeiterbindung, weil ich erkläre mir das so, ich glaube, aus mitarbeitender Sicht ist es so, if they care, I care too. Ja, im Sinne von, ich fühle mich hier unterstützt und plötzlich sieht mich mal jemand und gibt mir echt tolle Unterstützung, individuelle Unterstützung an die Hand. Und das macht natürlich was mit jemandem, das erhöht die Loyalität.
Voll. Und das ist auch mal ein Wert, und das könnte auch zukünftig, ich denke gerade laut, das könnte auch zukünftig eine KPI sein, die uns auch im HR wirklich hilft, dass diese Themen besser gehört werden, weil wir wissen nun mal, und das ist jetzt kein Bashing gegen C-Level, sondern die haben natürlich die Aufgabe, dass das Business voranzutreiben. Ne? Das ist ja deine Aufgabe als CEO von Like-Minded auch. Ja? Und das ist auch total in Ordnung und das können ganz viele auch sehr, sehr gut. Nur sind wir halt mittlerweile in einer Zeit angekommen, wir haben Weltwirtschaftskrise, ja, wir haben Kriege, ja, wir haben ganz viele Themen, die von außen reinprasseln. Und es braucht, glaube ich, im Unternehmen ein Korrektiv und das kann der CEO nicht unbedingt immer in einer Person auch leisten. Das ist eine falsche Erwartungshaltung und deswegen glaube ich, dass Menschen, die den Mensch wirklich in den Mittelpunkt rücken und das sind oftmals die People-Leute, ne? Also mir geht es nicht um People-Pleaser, ne? Sondern mir geht es wirklich um Menschen, die diese beiden Welten wirklich wunderbar verknüpfen können und je mehr Material, je mehr logisch aufbereitetes Zeugs wir haben, umso eher kommen Business-Lenker auch dahinter, weil denen fehlt diese Kernkompetenz, dieses Sensitive ist nun mal nicht ganz so ausgeprägt wie vielleicht bei anderen Menschen. Ne? Und wenn man das natürlich miteinander kombiniert, kann das eine absolute Superpower sein. Leider ist der Erkenntnisgewinn auf C-Level nicht so häufig und es müssen erst von außen irgendwelche Dinge eindringen, wie der viel zitierte Fachkräftemangel, demografischer Wandel und solche Themen, die Krisen haben wir genannt, um das irgendwie beobachtbar zu machen. Ne? Und jede Firma, die quasi da jetzt anpackt und die jetzt sagt, ja, wir müssen aber auch Budgets kürzen, Stefan, dann muss da irgendwo ein kleines Thema muss da abfallen, weil das werden dann die Unternehmen sein, die in 3, 4, 5 Jahren die Mitarbeitenden auch immer noch dabei haben. Weil das ist eigentlich das größere Thema als der War for Talents. Der ist eh schon seit Jahren verloren, aus meiner Sicht. Die Mitarbeitenden, die wirklich gut zur Organisationskultur passen, die wirklich einen Wertbeitrag auch leisten und der ist sehr individuell wieder einzuschätzen. Wenn wir die auf lange Sicht bei uns unterbringen können, ganz pauschal, dann ist das der Gamechanger überhaupt, weil die werden uns mit solchen Angeboten wie von euch, dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Angebote, ne? Es ist nicht nur das einzige Thema, was wir natürlich auf dem Schirm haben muss, die werden dann aber ihre Loyalität, werden die zeigen und deswegen glaube ich, dass deine Erklärung auch mit dieser Kündigungsabsicht, dass das durchaus valide ist, ne?
Ja, absolut. Und was für mich manchmal noch so unbegreiflich ist, weil das, was wir letztlich anbieten, ist so ein bisschen das reine, pure Investment in den Menschen selbst. Also so ein bisschen wie das Fuel, ja, für den Motor. Und ich glaube, das haben viele noch wirklich nicht verstanden. Also ich will jetzt nicht andere Benefits bashen, aber ich sage jetzt mal, die Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die ist nice to have, ja. Aber die Möglichkeit, an sich selbst zu arbeiten, sich selbst besser zu verstehen, sich selbst besser zu managen, schafft ja Mitarbeitende, die Selbstverantwortung übernehmen und die plötzlich für sich selbst sorgen, die plötzlich anfangen zu verstehen, was brauche ich eigentlich, lernen das zu kommunizieren, damit ja auch in die Struktur mit weiterentwickeln können, weil sie es vorher vielleicht auch nie identifizieren oder überhaupt ansprechen konnten. Und immer wieder, wenn ich C-Level mitbekomme, die da rein noch nicht investieren, dann ist das für mich so unbegreiflich, wenn ich mich frage, ja, aber ihr habt irgendwie im Kern nicht verstanden, dass ihr damit in eure Leute investiert und es das Leben euch selbst ja auch leichter macht, weil ihr müsst jetzt das Coaching ja nicht mehr übernehmen, für das ihr ja meistens eh keine Zeit habt.
Da sind 2 bzw. 3 ganz zentrale Problemstellungen dahinter und das ist ein gesamtgesellschaftliches und kein HR-Problem. Ja. Das erste Problem ist, wenn Menschen anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen, dann ist das für viele noch tabu. Ne? So nach dem Motto, das ist ja, was ist das für ein esoterischer Quatsch, den du da jetzt machst, Stefan? Warum gehst du auf ein Seminar für 2 Tage, zahlst dafür Tausende von Euros und findest am Ende nur zu dir selber oder so? Ne? Also da gibt es ja unglaublich viele Glaubenssätze, die vollkommener Bullshit sind. Also nicht falsch verstehen. Ne? Also es gibt Dinge, die sind richtig krass scheiße, aber es gibt auch Dinge, die sind richtig gut. Und an sich, also das beste Investment ist immer, an sich selber zu arbeiten, weil das ist das Einzige, was wir wirklich nachhaltig verändern können. Das Zweite ist, wir haben auf C-Level oftmals, ich will nicht sagen, ein Persönlichkeitsproblem, aber wir haben auf diesen exponierten Positionen oftmals Ego-Shooter. Und das ist jetzt wirklich genderneutral, ne? Und ich will da auch niemanden auf den Fuß treten, aber ich habe das alles schon in meiner Karriere erlebt, dass dort sehr viele leider sich selber zuerst sehen, anstatt ihre eigene Firma. Und das dritte Problem ist, nach vorne raus zu sagen, unsere Mitarbeitenden sind unser größtes Asset. Dann wird aber nichts in die Mitarbeitenden investiert. Ne? Also ich habe das alles schon erlebt mit Budgetprozessen und lasst uns doch das so und so machen, auch relativ pragmatisch. Ne? 2.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr generell in die Weiterentwicklung. Das war nicht Mental Health, sondern es war irgendwie einmal alles. Ne? Mhm. Und dann wurde das auf 0 runtergefahren, weil der Mehrwert nicht gesehen worden ist. Ne? Dann war es wieder die Aussage, Wir sind doch hier keine Wohlfühloase, Stefan. Die Leute sind doch hier, um zu arbeiten. Ja, aber das sind auch die Leute, die dich dann verlassen, weil sie für jemand anders arbeiten wollen, ne? Und leider passiert das zu wenig, dass die Menschen dann die Traute und den Mut haben, was anderes zu machen und dann eher so ein bisschen wieder in ihrem eigenen Korsett bleiben. Und das bringt mich wieder zu dem ersten Punkt, dass man wirklich den Mut haben muss, an sich selber zu arbeiten und wirklich einen Scheiß drauf zu geben, was andere dazu zu sagen haben. Ist ja meistens eh nur eine Meinung.
Absolut. Und ich bin bei dir. Ich glaube, da sind wir gesellschaftlich einfach noch am Anfang. Wenn du übrigens, als du es gerade genannt hast, mit das klingt esoterisch und spirituell, ein Vergleich, den ich dann extrem gerne nutze, sind Profisportler. Denn viele derjenigen, die zum Beispiel so eine Aussage treffen, sind aber gleichzeitig große Fußballfans von bestimmten Fußballspielern oder vielleicht Golfspielern und so weiter. Und wenn man sich mal anschaut, wie diese Menschen ihre Performance aufrechterhalten und es schaffen, wirklich Top-Performance zu erzielen, dann indem sie nämlich an sich selbst arbeiten, indem sie Mental Skills aufbauen. Jeder von denen hat einen Coach da draußen, ne? Und das nehme ich immer ganz gerne als Vergleich, weil wir versuchen irgendwie auch ja Profi-Sportler at work zu sein und Top-Performance die ganze Zeit zu erbringen, aber ohne uns das Fuel dafür zu geben. Und wie erwarten wir dann von uns, dass wir das nachhaltig gesund schaffen, ohne dabei letztlich auszubrennen? Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein schöner Vergleich, den man in so einem Moment ziehen kann,
Das ist
wenn
eine,
es auf die ESO-Schiene geschoben wird.
das ist eine, Tim, das ist zum Ende der heutigen Episode, ist das ein fantastischer Vergleich und ein super Schlusswort zu diesem Thema, weil es, glaube ich, sehr viele Dinge in unserer heutigen Episode auch kombiniert, ne? Also, ich glaube, wir können tatsächlich festhalten, wir sind gesellschaftlich oder der Status quo ist tatsächlich noch so, dass es von vielen wird dieses ganze Thema, selbst wenn Zahlen über Jahre hinweg stabil belegt werden, ist dieses Thema Health und Mental Health tatsächlich so noch nicht in den Organisationen angekommen. Deswegen ist es zweitens unfassbar wichtig, dass Firmen wie du und auch andere am Markt sind und auch mit einem Award noch mehr Sichtbarkeit für dieses Thema bekommen. Und ich hoffe, da draußen ist der ein oder andere auch Personaler, der sich jetzt durch diese Episode und von uns zweien ermutigt fühlt, am nächsten Tag mal in die Organisation reinzurennen und mal mit einem ersten Gespräch anfängt und zu überlegen, wie kann man das denn jetzt hier in der Organisation besser machen. Das ist sehr komplex. Jede Kultur hat was für sich. Es gibt in Organisationen, gibt es teilweise schon gute Dinge, die müssen sichtbarer gemacht werden. Aber am Ende des Tages macht ihr das halt auch nicht für euch selber, hoffe ich doch, weil ansonsten ist das Ego auch zu stark ausgeprägt, sondern ihr macht das, um wirklich die Organisation nicht nur zukunftsfähig zu halten, sondern auch gegenwartsfähig, ne? Also um auf dieser Timeline zu sprechen. Was in der Vergangenheit war, kannst du einen Knopf dran machen, kannst du eh nicht mehr verändern. Aber das, was jetzt gerade passiert, in ja von außen betrachtet objektiv schwierigen Zeiten, aber das, was man jetzt aufsetzt, die Blüten, das dauert halt, ne? Wie bei euch auch im vierten Jahr der Gründung, dann einen Award zu gewinnen, das, da braucht man Durchhaltevermögen, ja.
100%. Dem kann ich kaum noch viel mehr hinzufügen, außer dass ich immer wieder betonen kann, die Hälfte der Medaille, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ist immer, sind die Leute in dem Unternehmen und da rein zu investieren. Und wenn wir überdurchschnittliche Performance uns wünschen und erwarten, müssen wir auch überdurchschnittlich da rein investieren. Dann braucht es auch das Training auf der anderen Seite, ja. Und das ist etwas, wozu wir beitragen können, weil aus unserer Sicht muss das eben HR auch nicht alleine lösen. Das
Nee,
kann
nee.
HR auch nicht alleine lösen, ja. Also wir verstehen uns da wirklich als verlängerter Arm, der letztlich, ja, das Fuel mit reingeben kann.
Absolut. Und um dein Beispiel in den Profisport nochmal aufzugreifen, ich bin ja bekennender Fußball und auch Handball, ich würde schon sagen Fanatiker, ne? Also riesiger Rhein-Neckar-Löwen-Fan hier in Mannheim, also Handball und riesiger Werder Bremen-Fan Fußball. Und erfolgreiche Sportmannschaften haben auch meistens drum zu riesiges Staff. Ja, das ist nicht nur der Trainer, das ist nicht nur irgendwie der Sportmanager, sondern die sind auf jeder Position in ihrer Organisation. Schaut mal nach Liverpool, was die alle für verschiedene Trainer haben, für Spezialisierungen, ne? Das ist auch wieder Thema Individualität. So, und das muss man verstanden haben und dann braucht es halt einen wie Jürgen Klopp, der vorne weggeht und alle in Schutz nimmt. Das kann der CEO sein, das kann auch der Head of HR sein. Aber es gibt so viele tolle Vergleiche auch in den Sport und von daher Liebe Kim, danke dir für diesen Austausch. Wir bleiben sicherlich auch im Austausch dazu insgesamt. Und ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun. Lasst es uns also anpacken.
Danke dir, Stefan, und auch vor allem, dass du dem Thema noch mehr Visibilität durch deinen Podcast gibst.
Das mache ich sehr, sehr gerne. Grüße nach Formentera. Auf bald, liebe Kim. Ciao, ciao.
Danke. Ciao.